Wissen. Handeln. Der Podcast zur engagierten Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Podcasts Wissen, Handeln. In welchen Formen können oder müssen Wissenschaftlerinnen sich gesellschaftlich engagieren? Das ist eine Frage, der wir uns in der Jungen Akademie innerhalb der Arbeitsgruppe Engagierte Wissenschaft seit 2020 stellen. Und wir wollen dabei nicht nur unter uns bleiben, sondern auch ins Gespräch kommen mit Wissenschaftlerinnen mit großer gesellschaftlicher Sichtbarkeit. Mit Personen also, die genau in dem Spagat stehen zwischen Uni und Öffentlichkeit, die sich hervorwagen aus dem Elfenbeinturm und dabei mitunter ganz schön viel aushalten müssen. Uns interessieren die Erfahrungen, die die Kolleginnen dabei machen und wie sie das eigentlich alles unter einen Hut bekommen oder bekommen wollen. In dieser Folge des Podcasts Wissen, Handeln diskutieren wir mit der Migrationsforscherin Naika Forutan. Mein Name ist Simon Wolfgang Fuchs. Ich bin Islamwissenschaftler an der Uni Freiburg und arbeite zu Fragen von globalem Islam und transnationalen Verflechtungen.
Und ich bin Stefanie Büchner, Soziologin an der Leibniz-Uni in Hannover und forsche aus organisationssoziologischer Perspektive zu Digitalisierung und damit verbunden auch zu den Mythen der Digitalisierung. Zunächst schön, dass du da bist, Naika. Ganz herzlichen Dank für dein Kommen.
Vielen Dank für eure Einladung.
Du bist Migrationsforscherin und Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung und leitest das Deutsche Institut für Migration und Integrationsforschung. Für eine breitere Öffentlichkeit bist du durch die Auseinandersetzung mit Thilo Sarrazin bekannt geworden. Ein großes Echo hat aber auch deine jüngere Forschung zum Vergleich von Diskriminierungserfahrungen von Ostdeutschen und Migrantinnen gefunden. Und Simon und mich hat die Gesellschaft der Anderen dein 2020 erschienenes Buch mit Jana Hensel tief bewegt. Und das hat zwei Gründe. Zum einen, weil du und ihr auch persönliche Einblicke in eure Forschungsmotivation und Erfahrungsräume gewährt und diese total überzeugend mit konzeptuellen Perspektiven verknüpft. Und der zweite Grund liegt darin, weil du in diesem Buch die Ambivalenzen einer engagierten Wissenschaft einfach ganz plastisch verdeutlichst. Von daher freuen wir uns wahnsinnig über diese Möglichkeit zum Gespräch mit dir.
Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin, was Stefanie gerade gesagt hat. Das besagte Buch, Die Gesellschaft der Anderen, darin, Naika, ist uns aufgefallen, beschreibst du dich als partielle Aktivistin. Und das ist ja jetzt als Selbstbeschreibung für eine Wissenschaftlerin vielleicht schon eher erstmal ungewöhnlich. Und wir wollten dich gerne fragen, was heißt es denn für dich, diese Selbstbeschreibung? Was bedeutet das?
Ja, vielen Dank erstmal an euch für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass ihr diesem Thema explizit nicht nur eine Podcast-Reihe widmet, sondern so wie ich mitbekommen habe, in der Jungen Akademie eine gesamte Arbeitsgruppe oder einfach eine Richtliniendebatte. Ich glaube auch tatsächlich, dass sich vieles in den letzten Jahren verändert hat, was die Frage des Engagements von Wissenschaft angeht und dass wir da schon eine Trendwende beobachten. Und ich würde fast sagen, dass die letzten Jahre der Pandemie da nochmal ordentlich zu beigetragen haben. Die ganze Sichtbarkeit der Virologinnen, die Sichtbarkeit der Kolleginnen vom RKI, der vielen Medizinerinnen, also alles im Grunde genommen WissenschaftlerInnen, denen man überhaupt nicht absprechen würde, dass sie wissenschaftlich forschen, auch wenn sie sich zu relevanten gesellschaftspolitischen Themen äußern. Und gesellschaftspolitisch war die Pandemie nun mal auch. Sie war vor allen Dingen für diese Kollegin eine Frage medizinischer Perspektiven. Aber wie wir wissen, auch anhand des Podcasts des Kollegen Drosten, sind natürlich da auch meinungsbildende und im Grunde genommen Guidelines für Verhaltensweisen mitgegeben worden. Und natürlich haben diese Kolleginnen auch immer wieder sich anhören müssen, sie verlassen den Boden der Wissenschaft in dem Moment, in dem sie außen, nach außen hin kommunizieren, ihre Sprache justieren, anpassen an eben öffentlichkeitsrelevante Sätze, Tonlagen, politische Positionen. Aber ich glaube, das hat tatsächlich gezeigt, dass wir aus der Wissenschaft natürlich auch privilegiert sind, unsere Zeit damit zu verbringen, bestimmtes Wissen anzuhäufen, dass wir auch in relativ kurzer Zeit dann auch in die Öffentlichkeit einbringen können. Das ist etwas, das haben wir gelernt. Das haben wir gelernt in der Lehre. Wir lernen in der Lehre in 1,5 Stunden komplexe Sachverhalte weiterzugeben, über die wir möglicherweise schon 10, 20 Jahre nachgedacht haben. Das heißt, das ist unser Job. Und jetzt von dort aus den Schritt, den didaktischen, pädagogischen Schritt in die breitere Öffentlichkeit zu gehen, das ist eben eine Frage vielleicht auch der Haltung. Da hat man jetzt den Dünkel zu sagen, ich kommuniziere nur für meine Studierenden oder meine Kolleginnen, oder bin ich der Meinung, dass dieses Privileg, das ich genossen habe, dass Bildung eben akkumuliert werden konnte oder eben bestimmte Formen von Kenntnisse, Sachstand über Daten, Debatten oder auch empirische Befunde, dass ich das auch in einer anderen Sprache weitergeben kann oder eben auch nicht. Ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Kolleginnen mittlerweile auch praktizieren, nachdem Deutschland lange Jahrzehnte die Position hatte, wer nach außen spricht, verlässt den Boden der Wissenschaft. Und die Frage, die du gestellt hast zum partiellen Aktivismus, ich bin Migrationsforscherin, aber ich komme auch lange Jahre aus der Forschung zu Identität. Ich habe ein Forschungsprojekt lange Jahre geleitet, das gefördert war von der VW-Stiftung. Da ging es um hybride Identitäten deutsch-muslimischer Migrantinnen, vor allen Dingen der zweiten Generation. Und diese Frage der Identitätsbildung ist eine, wenn du in die Identitätstheorie einsteigst, egal ob Mead und Goffman, symbolischer Interaktionismus, dass deine Identität nur in Anrufungen durch andere performt, entsteht, sich weiter perforiert und konfiguriert, dass das im Grunde genommen ein Ansatzpunkt ist, der dazu führt, dass viele Kolleginnen, auch Straub, aber auch diejenigen, die zu Hybridität forschen, immer wieder davon sprechen, Identitäten sind fluid, dezentral, wandelbar und von Position zu Position andere. Und wenn ihr mich fragt, was mache ich als Wissenschaftlerin, kann ich euch das alles beantworten. Ihr kommt aus dem gleichen Setting und kennt euch aus. Gleichzeitig bin ich aber natürlich auch Mutter in meiner Identität. Gleichzeitig bin ich Bürgerin. Und im Zuge dieser politischen Position als Bürgerin habe ich mich zu mehr Handlungsmacht entschieden und eben auch aktivistische Momente in meinem Leben. Wir können die Frage stellen, spricht das jetzt gegeneinander oder spricht das miteinander? Da habe ich ja in der Einleitung schon gesagt, ich glaube, ganz viele kommen mittlerweile auch dazu, das nicht mehr so hart voneinander zu trennen, diese beiden Positionen.
Das ist ein ganz spannender Punkt, Naika. Du hast gerade deine Forschungsbiografie angesprochen. Gab es in dieser Biografie für dich Wendepunkte oder Momente, wo sich ein bestimmtes Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft für dich wirklich transformiert hat, wo du gemerkt hast, hier muss ich sozusagen anders agieren? Gab es solche Wendepunkte oder ist es hier eine kontinuierliche Entwicklung?
Also zunächst mal muss ich vielleicht sagen, dass ich auch gar nicht so sehr den klassischen Weg gegangen bin. Also ich habe nicht studiert und immer schon als studentische Hilfskraft und wissenschaftliche Mitarbeiterin und so weiter gearbeitet, sondern ich habe meine Promotion dadurch finanziert, dass ich gekellnert habe in diversen Bars sozusagen und damit schon immer im Kontakt war mit Leuten, die bis spät nachts irgendwo sitzen und politische oder gesellschaftskritische oder künstlerische, kulturorientierte oder populistische Gespräche führen. Und das hat natürlich in Teilen meine Sprache geformt, sodass ich eben gelernt habe, das zu übersetzen, was ich gelesen habe, komplexe theoretische Zusammenhänge in so einen Talk von Kellnerin zu Gast zu überführen und dabei zu verstehen, wie weit kann ich Theorie nicht reduzieren, sondern möglicherweise anwendungsorientiert jemandem mitgeben. Also ich glaube, das didaktische Phänomen oder auch das pädagogische ist irgendwie handlungsleitend. in meiner Vorstellung von meiner Rolle als Wissenschaftlerin, etwas weitergeben zu wollen und damit Wissen auch auf der Seite meines Gegenübers zu stärken. Und biografisch ist das, glaube ich, tatsächlich dann so gewesen, dass ich sehr spät den Einstieg gefunden habe in die Forschung, und zwar über das VW-Projekt tatsächlich. Ich habe dann promoviert, frei, und dann einen Projektantrag gestellt. Und das war mitten in der ganzen Debatte um die Frage von Islam, Musliminnen, Migration. Also es ging schon sehr stark in ein Thema, von dem man so das Gefühl hatte, dass die klassische Islamwissenschaft dazu nicht so sprechfähig ist, weil man sehr viel stärker auf eben ein anderes Wissen jetzt rekurrieren musste, nämlich empirische Sozialforschung. Und die Kombination dessen, die Fragen von Religion, Religiosität, Islam zu verknüpfen mit der Frage von Identität, Migration und Zugehörigkeit, hat eben dazu geführt, dass ich irgendwann gemerkt habe, es reicht nicht nur, wenn man das in Sammelbänden veröffentlicht. Das war für das Forschungsprojekt allerdings auch so angesehen. Wir wissen das ja, dass sehr viele Förderstrukturen mittlerweile auch im BMBF ganz konkret immer stärker auch darauf setzen, dass man Transfer mit einbaut, dass man nicht nur für die eigene Karriereplanung forscht. Und das soll jetzt gar nicht als Unterstellung klingen. Ich finde das auch vollkommen legitim, dass man sich darauf konzentriert. Aber es ist einfach mittlerweile auch eine Vorgabe für Transfer oder über Transfer nachzudenken. Und der erste Punkt, in dem ganz klar wurde, dass ein bestimmtes Wissen im Grunde genommen weiter herausgetragen werden muss, war das, was ihr am Anfang schon erwähnt habt, nämlich die Sarrazin-Debatte. Weil diese Sarrazin-Debatte so genuin eingegriffen hat in das, was empirische Sozialforschung ist. Also als Sarrazin sein Buch geschrieben hat mit dem Framing, ich argumentiere jetzt nicht normativ, sondern rein auf Basis von Daten und Fakten, entstand plötzlich eine Situation, dass diejenigen von uns, und da war ich auch nicht alleine, diejenigen von uns, die mit den Daten vertraut waren, erkannt haben, dass er gezielt Erkenntnisse weggelassen hat, dass das teilweise eine sehr manipulative Struktur war, dass er Kolleginnen falsch zitiert hat, dass er sogar Tabellen verkehrt herum in seinem Buch im Grunde genommen beschrieben hat, zum Beispiel zu Kopftuch tragenden Frauen, einfach die Zahlen umgekehrt hat. Und das war jetzt so der Moment, wo tatsächlich unser Team rein interveniert hat und wir eben auch andere Kolleginnen, die Studien hatten, angerufen haben und gesagt haben, ist das für euch okay? Er hat euch hier falsch interpretiert. Wir würden das alles mal in ein Dossier packen. Und da gab es auch von Seiten wirklich der Kolleginnen aus den Sozialwissenschaften große Unterstützung. Also es war jetzt kein Einzelgängerinnenkampf, den ich da geführt habe, sondern es gab tatsächlich auch wirklich Unterstützung.
Ich denke, das ist schon ein super Stichwort, das du jetzt gerade geliefert hast, in diesem Kontext von Sarrazin, der Kampf sozusagen um Zahlen und Fakten in gewisser Weise, der da in der Öffentlichkeit dann auch geführt worden ist. Gleichzeitig findet sich in deinem letzten Buch, zusammen mit Jana Hensel, so das etwas resigniert klingende Statement, dass sich eben mit Zahlen und Daten das Bauchgefühl von Menschen nicht unbedingt verändern lässt. Und da wäre meine Frage an dich, auch nach deinen Erfahrungen jetzt der letzten 10, 15 Jahre, womit lässt sich denn deiner Meinung nach die Öffentlichkeit besser packen? Sind es dann tatsächlich Statistiken oder ist es eher qualitative Forschung und so das prägnante Beispiel, zugespitzt zu sagen, sozusagen die Anekdote und die Erfahrung?
Ja, also vielen Dank für diese Frage. Ich finde die tatsächlich für uns alle sehr relevant. Und auch eine große Herausforderung, auch jetzt an unsere Kolleginnen, die jetzt, sagen wir mal, aus den Naturwissenschaften kommen und jetzt sehr geschult sind darin, eben vor allen Dingen auf die Faktenlage zu schauen. Auch die haben ja in den letzten Jahren der Pandemie gemerkt, dass sie mit Fakten eine große Menge an Menschen überhaupt nicht erreichen können. Das ist ja diese Erkenntnis, die wir damals in der Sarrazin-Zeit auch hatten, dass wir sehr viele Daten hatten, zum Beispiel zum Bildungsaufstieg der türkeistämmigen Folgegeneration, der wirklich ganz, ganz offensichtlich ist, weil die erste Generation als sehr bildungsferne Generation galt, die eingewandert ist, und die Zahlen sich über die zweite und dritte Generation einfach geradezu exponentiell und dann linear erhöht haben. Und das immer weiter im Bewusstsein oder im gesellschaftlichen Bauchgefühl oder Narrativ oder der Erzählung verharrt blieb, die Türken sind nicht interessiert an Bildung. Das ist ja ein gängiges Narrativ und das widerspricht der Faktenlage. Und so haben wir lange drüber nachgedacht und ich glaube mittlerweile, und das ist auch die Grundlage für die Gründung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung und auch für die Arbeit, die ich hier am BIM mache, auch als Direktorin, dass gezielt unterschiedliche Tools, Methoden und Zugänge kombiniert werden. Was wir festgestellt haben, der alleinige Einzelweg über jetzt Konzentration auf Datenerhebung, Fakten reicht nicht aus. Wir brauchen qualitative Forschung, die im Grunde genommen erzählgenerierend ist, die uns Anekdoten liefert. Auch das ist zentral. Anekdoten, das hat ja oft so einen despektierlichen Touch. Ach, das ist alles nur anekdotisch, das ist alles nur biografisch. Aber man darf nicht unterschätzen, wie gut man mit Anekdoten Daten, Fakten, Befunde transportieren kann, wenn man das lernt. Und das andere, was wir auch machen, ist tatsächlich so etwas wie narrative Konstruktionen und Rekonstruktionen. Da ist zum Beispiel die Geschichtswissenschaft sehr gut oder auch die Literaturwissenschaft. Wenn man dort mal reinschaut und sieht, wie Erzählungen eine emotionale Basis generieren können, wie sie so etwas wie einen aspirativen Moment generieren, da will ich auch hin, oder so etwas wie Enttäuschung auffangen können oder gleich schon moderieren können. Das und das wird auf deinem Weg passieren, wie in einem Märchen. Du hast diese Gefahr, jenes Abenteuer zu bestehen und am Ende, wenn du den triffst und mit jener koalierst und mit jenem ins Gespräch gehst, kannst du dein Ziel erreichen. Das hat natürlich auch einen sehr pädagogischen Charakter. Diese Kombination aus den unterschiedlichen Tools ist, glaube ich, nach der Erfahrung der letzten Jahre, die wir auch mit der empirischen Forschung haben, ich leite ja eben nun mal ein empirisch forschendes Institut, da haben wir uns tatsächlich hingesetzt und geschaut, wie können wir die Befunde auch so transportieren, dass sie zum einen überzeugen, ohne zu manipulieren. Das ist natürlich das, was man ganz klar sagen muss. Es darf nichts erfunden werden. Es muss konsistent sein, es muss zuverlässig sein, replizierbar sein, aber es muss mit einer Geschichte verknüpft werden, mit einem Narrativ, damit es nicht nur bei den Menschen resoniert, sondern damit sie auch sich daran erinnern.
Ich würde gerne an diese Idee der unterschiedlichen Tools anknüpfen. Also wir haben jetzt über Zahlen gesprochen, über die Bedeutung von Narrativen. Und ich würde gerne eine Frage stellen zur Bedeutung von Kategorien und Begrifflichkeiten. In deinem Forschungsfeld spielt ja das Dekonstruieren von Kategorien eine große Rolle. Etwa im Reflektieren über so etwas wie, Obacht, strategischer Essentialismus. Solche Konzepte spielen ja in der aktuellen Debatte um Identitätspolitik wirklich eine große Rolle und wir fragen uns, kannst du uns ein Beispiel da geben, was so ein Begriff wie strategischer Essentialismus eigentlich meint und warum so ein feines Begriffsbesteck tatsächlich nötig ist?
Ja, tatsächlich ist das eher nötig für uns zunächst mal in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zur Theorieentwicklung. Aber natürlich auch, und so arbeiten wir, und wie gesagt, so ist auch das DECEM aufgebaut, dass sehr unterschiedliche Positionen, Theorien, aber auch Methoden zusammengeführt werden in einem Raum, auch in der ganzen Auseinandersetzung oder auch in dem Misstrauen, dass das mit sich führt zunächst mal. Und das Misstrauen für die Kolleginnen, die jetzt nicht Sozialwissenschaftlerinnen sind, versuche ich das jetzt mal platt herunterzubrechen. Das Misstrauen ist auf der einen Seite so, dass die sozusagen kritische Positionierung den Vorwurf erhebt gegenüber dem Mainstream empirischer Sozialforschung. Ihr schafft Kategorien. Mit dieser Kategorie steckt ihr Menschen in Schubladen, aus denen sie dann nicht mehr herauskommen. Und damit setzt ihr eure Zahlenkolonnen in einem fort, übersetzt ihr die mit der im Grunde genommen Pauschalisierung von bestimmten Menschentypen, Kategorien, sozialen Gruppen, ethnischen Zugehörigkeiten, kulturellen Stigmata und so weiter. Das ist jetzt der eine Vorwurf und der Vorwurf also von Seiten der empirischen Sozialforschung, nennen wir sie mal Mainstream-Sozialforschung, lautet, die andere Seite macht keine Wissenschaft, sondern Politik und Aktivismus. Das hatten wir ja eben schon. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man diese doch teilweise sehr konflikthaft aufeinandertreffenden Vorwürfe zusammenführen? Und da ist eben auch die eine Idee, brauchen wir dafür eine gemeinsame Sprache? Wie sehr können wir uns erlauben, den anderen mit diesen Begriffen zu nerven? Wir alle wissen selber, dass gerade die postkoloniale Forschung, gerade die poststrukturalistische dekonstruierende Forschung ein sehr eigenes Vokabular hat. Umgekehrt, man könnte das tatsächlich auch sehen als vielleicht eine Form von Distinktion, Distinktionsmechanismen, um sich selber auch nochmal einen Nimbus als Theoretikerin zu geben. Ihr seht, ich kenne die ganzen Vorwürfe, also ich nehme sie auch ernst. Umgekehrt glaube ich schon, dass es natürlich die Aufgabe ist, diese ganzen Dekonstruktion-Konstruktionsspiralen durchzulaufen. Also es geht ja nicht nur um Dekonstruktion. Dekonstruktion ist ehrlich gesagt etwas, was man, würde ich sagen, bei uns an der Humboldt-Universität im breiteren sozialwissenschaftlichen Kanon sehr lernt. Also wir sind darauf geschult, dass wir auf die Diskurse, Debatten, Theorien, Geschichtsschreibung und empirische Zahlen so schauen, dass wir immer uns fragen, kann dahinter auch eine andere Analyse stecken? Kann das auch eine andere Annahme sein? Erkennen wir die Vorannahme? Erkennen wir den Frame? Und das halte ich für sehr, sehr relevant für die Aufgabe als Wissenschaftlerin. Umgekehrt ist es dann so, Dekonstruktion, wenn man das einmal gelernt hat, wie das geht, ist natürlich sehr viel gemütlicher, als sich an konstruktivistische Prozesse zu wagen. Es ist immer leichter, an der Seitenlinie zu stehen und zu kritisieren, egal ob als Fußballtrainer oder eben dann im Feld zu spielen und dann wirklich das Tor zu schießen. Das ist auch klar. Insofern ist das, was du eben gefragt hast, wenn du so willst, ich verteidige das also jetzt, diese Beschreibung strategischer Essentialismus, ist im Grunde genommen eine Konstruktionsleistung. Es dient zwar zur Dekonstruktion, aber erstmal herausgefunden zu haben, dass Menschen dazu neigen, sich in Gruppen abzubilden und Zugehörigkeiten zu beschreiben. Dafür kann man sozialpsychologisch Tatchfell und Turner lesen, die beschreiben, dass es nicht nur die personale Identität gibt, sondern Menschen sich über soziale Gruppenidentitäten definieren, teilweise sogar stärker definieren als über personale. Und dass da drin immer so etwas wie eine Ambivalenz liegt, dass man natürlich versucht, sich und seine eigene Gruppe kohärent zu beschreiben, Kontingent im Grunde genommen zu reduzieren, Kontingenz, aber auch Kontinuierlichkeit hineinzulesen. Also so, als wäre immer alles schon so gewesen. Ich kann rückwirkend meine Identität über die letzten 50 Jahre rekonstruieren und sie ist immer schlüssig. Und selbst wenn es Brüche gibt, werde ich versuchen, die biografisch so einzuordnen, dass die Identität kohärent ist. In Wahrheit aber wissen wir, Kohärenz ist, wenn man so möchte, ein sinnliches Ziel, aber es ist ganz oft nicht die Realität. Und so sind natürlich auch Gruppenkonstruktionen nicht kohärent, sie sind konstruiert. Ich kann mich als muslimische Migrantin aus dem Nahen Osten emotional zu einer Gruppe bekennen und aus dieser Gruppe eine kohärente Wir-Identität formulieren. Aber wenn ich genauer reinzoome, kann schon meine Schwester vollkommen anders sein als ich. Und mein Nachbar, der möglicherweise aus dem gleichen Dorf, aus der gleichen Stadt oder sogar aus der gleichen Schule kommt, auch ganz anders sein als ich. Also im Grunde genommen ist die Frage, wofür braucht man also strategische Essentialisierung? Die Essenz, wir Migranten aus dem Mittleren Osten sind, keine Ahnung, besonders affin gegenüber Mathematik. Also irgendeine Konstruktion, die ich dann empirisch in Teilen belegen kann und in Teilen tausend Widersprüche dafür finde, führt eben dann dazu, dass diese strategische Essentialisierung der Konstruktion einer Wir-Gruppe notwendig ist, um in dieser Wir-Gruppe eine politische Handlungsmacht zu erzeugen. Wenn ich sage, aber alle sind doch in Wahrheit unterschiedlich, dann kann ich die nicht animieren oder motivieren zu einem gemeinsamen kollektiven Handeln. Politisches Handeln ist aber ein kollektives Handeln. Es ist kein singuläres, individuelles Handeln. Also brauche ich Gruppen, die ich zusammenführe, denen ich ein Kit geben muss, und dazu brauche ich eben strategische Essentialisierung. Ich brauche auch strategische Essentialisierung. Das Hauptwort ist nicht Essentialisierung, sondern Strategie. Die Strategie ist das Relevante hier drin, wofür ich die Essentialisierung brauche. Und das brauche ich natürlich bei Identitätspolitik auch, um aufzuzeigen, welche Gruppen potenziell am stärksten zum Beispiel von Diskriminierung betroffen sind oder von Hass oder von Abwertung. Und daraus konstruiere ich eine Gruppe, die ich empirisch beziffern kann, wo ich auch nochmal Statistiken hinterlegen kann und sagen kann, ja, die Gruppe zum Beispiel schwarzer Menschen in Deutschland ist besonders stark von Racial Profiling betroffen. Dann kann immer noch jemand kommen und sagen, ich bin aber noch nie Opfer von Racial Profiling geworden. Das verändert aber nicht das statistische Mittel. Und ich brauche die strategische Essentialisierung, um, wie gesagt, deutlich zu machen, wo die groben Unterschiede sind.
Ganz herzlichen Dank für diese super spannende Klärung. Ich finde, jetzt ist total deutlich geworden, wie notwendig dieses feine Begriffsinstrumentarium ist und diese enorme Reflexion. Es ist gleichzeitig auch angeklungen, wie voraussetzungsreich die ist. Du hast an einer Stelle gesagt, das lernen unsere Studierenden. Und wir fragen uns, was machst du, wenn du in Talkshows und Interviews mit problematischen und gesetzten Kategorien hantieren musst? Und zwar immer wieder.
Ja, das ist auch tatsächlich eine taktische Entscheidung. Und die fällt man natürlich von Moment zu Moment unterschiedlich. Und dazu gibt es, und das muss ich jetzt sagen, das ist tatsächlich dann eher etwas, was man aus dem aktivistischen Repertoire lernt, als im wissenschaftlichen Kanon. Die Frage, ist man jetzt, überspielt man etwas nonchalant und hat damit eben Sympathiewerte geweckt, weil jemand anderes oder die Zuhörerinnen, Zuschauerinnen erkannt haben, dass man das jetzt verstanden hat, aber der Höflichkeitshalber eben die Person nicht vorführen möchte und gesichtswahrend diese Talkshow zu Ende führt oder das Gespräch. Das kann auf der einen Seite einen sehr hohen pädagogischen Effekt haben. Umgekehrt kann es auch sein, dass eben genau das nicht passiert, weil im Grunde genommen man sich entscheiden muss, ist es vielleicht besser, in dem Moment die Person anzusprechen und zu sagen, das hast du in dem Falle, hast du ein rassistisches Wort, ein sexistisches Wort, wie auch immer, ein abwertendes Wort benutzt. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass es zu einer Konfliktlage kommt, die man dann auch ausdiskutiert und die dann einen viel größeren pädagogischen Effekt hat. Wie gesagt, ich glaube, dass die Frage von Identitätspolitik zu wenig unter dem taktischen Gesichtspunkt diskutiert wird. Wir sehen das zum Beispiel in der Debatte um den Coach bei Olympia beim Radfahren. Mit der Aussage, hol dir die Kameltreiber und dann diesen Moment gehen zu müssen, darüber kann man ganz lange nachdenken und ganz lange im privaten Kreis oder im öffentlichen auch diskutieren und sagen, war das jetzt notwendig, dass er gehen musste? Ist das nicht so, dass im Sport Unterdrucksituationen generell Kraftausdrücke stärker rauskommen? Welche Ausdrücke sind überhaupt legitim und welche sind nicht legitim? Debatten, die dann dazu führen, was wäre, wenn das jetzt ein Holländer gewesen wäre und man hätte jetzt gesagt, hol dir den Käsefresser. Okay, hätten wir alle gesagt, geht auch nicht. Das sind halt Debatten im Raum, die so ein bisschen Positionen antesten und die, wenn ich das so sagen darf, auch eine Art didaktischen Effekt haben, dass man sagt, mit diesem Exempel, unter dem der Mann jetzt, den es jetzt getroffen hat, von dem man mit Sicherheit, ich kenne ihn nicht und ich bin mir sicher, dass ganz viele, die unter ihm trainiert haben, möglicherweise auch sagen, das war ein Top-Trainer und ich hätte ihn gerne behalten und es geht doch hier um Sport und in dem Moment ist ihm das entgleist. Alle diese Argumente sind nachvollziehbar und meiner Meinung nach auch richtig. Aber in diesem Moment geht es darum, dass das, was passiert ist, andere im Grunde genommen ins Nachdenken versetzt. Und da sind wir wieder, ich bin Sozialwissenschaftlerin und ich bin keine Psychologin. Ich finde das immer ganz wichtig, das zu betonen, dass man auf einer psychologischen Dimension die Einzelmotivation selbstverständlich sehr nachvollziehbar findet. Aber auf der soziologischen Dimension interessiert mich das dann erstmal nicht. Auf der soziologischen Dimension finde ich es dann richtig, dass so etwas Drastisches passiert wie ein Entzug der Position, weil das soziologisch, gesellschaftlich einen Effekt hat. Auf der persönlichen Dimension finde ich es nicht richtig, weil ich mir dann denke, der arme Mann, jetzt verliert er seinen Beruf, er hat so lange dafür gearbeitet und so weiter. Aber wie gesagt, das ist jetzt, ich trenne jetzt hier zwischen mir als Person, die das nachvollzieht, die das auch psychologisch nachvollziehen kann, und mir als Wissenschaftlerin, die gesellschaftswissenschaftlich forscht, und dann sage ich, es hat einen Effekt für die Gesellschaft. Und so hat manchmal das Blatante, dass jemanden vor den Kopf stoßen in der identitätspolitischen Debatte, auch einen Effekt, über den wir nachdenken sollten, nämlich dass Menschen sich beim nächsten Mal möglicherweise korrigieren, bevor sie einen sexistischen Witz machen. Und dann kommen sie und sagen, oh, man traut sich ja gar nichts mehr zu sagen. Richtig, das stimmt. Und irgendwann führen wir die Debatten, ob das Ganze zu weit gegangen ist, ob das Ganze zu dogmatisch geworden ist und ob wir im Grunde genommen zu Orwellschen Sprachrekonstruktionen kommen. Auch das ist richtig, diese Debatten zu führen. Und ich glaube, so wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin hier an der HU, da ist neben der dekonstruktivistischen natürlich auch, hier gibt es auch eine starke marxistische Tradition des Lernens. Da ist eben dieser dialektische Zugang der, den ich jetzt als Wissenschaftlerin sehr richtig und wichtig finde. Die Positionen auch aufeinanderprallen zu lassen, um danach aus dieser These und Antithese möglicherweise zu einer synthetisierten, besseren Umgangsstrategie miteinander zu finden.
Ja, vielen Dank, Naika. Du hast ja jetzt nochmal drüber auch geredet, wie es ist, vielleicht auch Begriffe dann zu dekonstruieren oder die zurückzuweisen, in diesen Konflikt vielleicht auch hineinzugehen. Aber da wird auch, denke ich, wieder deutlich in deiner Forschung und in deinen Statements, dass es dir ja nicht nur um dieses Dekonstruieren geht, sondern dass du auch etwas anderes, sozusagen was Konstruktives auch anbieten möchtest. Mir ist nämlich aufgefallen, dass in deiner Forschung auch Wortneuschöpfungen eine große Rolle spielen. Also sei es jetzt irgendwie Einheimigkeit, Neuheimigkeit, natürlich postmigrantisch, dass du sehr prominent auch in den Vordergrund gerückt hast, oder ostmigrantisch, um ostdeutsche Biografien zu beschreiben. Und du schreibst dazu, dass derlei Begriffe, und das greift jetzt ein bisschen auch auf, was du gerade gesagt hast, auch ganz bewusst subversiv sein sollen und auch Irritation erzeugen sollen. Und meine Frage wäre an dich in dieser Stelle nochmal, welche Bedeutung haben denn diese Wortneuschöpfungen für dich und dein Bemühen, dich sozusagen auch in den öffentlichen Diskurs auch hineinzubringen? Wie wichtig sind diese für dich?
Ja, also ich oute mich jetzt mal hier als extreme Liebhaberin der deutschen Sprache, weil tatsächlich ich sage, dass das eines der Grundbesonderheiten dieser Sprache ist, dass man einfach ziemlich leicht neue Wörter erfinden kann. Das gibt's nicht in allen Sprachen. Also das ist tatsächlich so, dass wenn man so ein Wort hat wie Heimat, wenn man dann plötzlich dieses Wort in unterschiedliche Formationen brechen, ergänzen, erneuern kann, dass damit sich natürlich auch analytische Welten eröffnen. Also wenn wir unser Projekt damals Heimat genannt haben und haben einfach nur das I durch ein Y ersetzt, um damit auf die Hybridisierung von Heimat zu verweisen, dann ist das etwas, das sich ganz vielen Menschen erschließt, wenn sie das sehen. Oder in der Begriffskonstruktion Neuheimigkeit, die ist plötzlich auch so intuitiv erfassbar. Das erlaubt nun mal die deutsche Sprache. Und dann muss ich im nächsten Zug sagen, das ist tatsächlich auch etwas, was wir als SozialwissenschaftlerInnen lernen. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen auch diese Gesellschaftsbeschreibung, wenn wir es zeitgenössisch machen und zeitdiagnostisch, brauchen wir dafür auch neue Entwürfe, neue Beschreibungen. Und da sind wir natürlich auch in der Lage, dadurch, dass wir den Luxus haben, so gewissermaßen zeitbegleitend zu forschen, dürfen wir uns auch erlauben, uns zu irren, Begriffe zu testen, zu sagen, vor 5 Jahren war die Gesellschaft noch so, jetzt sind wir 5 Jahre weiter, jetzt ist sie ganz stark geprägt, zum Beispiel von Digitalisierung. Vor 10 Jahren konnte ich das noch nicht verwenden, weil da war die Prägung noch nicht so hoch. Das heißt, wir sind tatsächlich darin geschult, unsere Analysen zu überführen in Beschreibungen. Und für diese Beschreibungen brauchen wir Worte. Eigentlich würden wir wahrscheinlich denken, das ist so das Hauptmetier der Romanschreiberin oder der Poetin oder der Rap-Musiker. Die machen das natürlich auch perfekt. Und wir haben aber als Sozialwissenschaftlerin das Anrecht, uns überall diese Worte auszuleihen. Und man nimmt es uns auch nicht übel. Zum Beispiel gerade das Wort postmigrantisch ist ja gar nicht von mir, sondern das kommt aus der Kunst und Kultur und ist von Shermin Langhoff gesetzt worden. Also ganz spezifisch als ein Begriff, der sagt, so, ich bin jetzt Theatermacherin und in meinem Theater machen wir keine migrantische Kunst, sondern eine postmigrantische Kunst. Das sind Leute, die sind alle schon hier und in ihrem Hiersein formen sie Deutschland neu und entwickeln damit sozusagen eine neue Sichtweise auf dieses Land, die relevant ist. Und meine Aufgabe war dann zu schauen, was könnte Shermin damit meinen, wie kann das in der Kultur übersetzt sein? Und sie wiederum hat den Luxus, nicht ausdefinieren zu müssen, was sie damit meint, weil Kunst und Kultur eröffnet Ahnungen, Emotionen, lässt etwas anklingen, was in uns einen Moment erzeugt. Dieses so, ja, was ich verstehe oder ich fühle, was sie meint, aber von dort den Schritt in die Operationalisierung, das ist dann nochmal harte Arbeit und da muss man sich dann doch nochmal hinsetzen und das mit Interviews, mit Nachfassen, mit Hypothesengenerierung, mit eben Datenerhebung gucken, kann ich das überhaupt operationalisieren oder nicht? Und als ich meinte, man nimmt uns das nicht übel, ist das Gute, dass die Kultur, Popkultur und Subkultur natürlich, wie ich eben gesagt habe, bestimmte Dinge formulieren kann, ohne dass man auf Konsistenz besteht. Man sagt dann nicht, oh, da habe ich dich aber entlarvt, an dem Punkt hast du eine Nullkommastelle falsch gesetzt. Aber wiederum von deren Seite ist es so, wenn wir das überführen in einen wissenschaftlichen Diskurs, dann kommunizieren die auch mit uns. Das heißt, da ist ein Moment von, ja, ich fühle, dass das, was ich gesagt habe, eine Relevanz erzeugt, die auch für die Wissenschaft nachhallt. Und so entsteht das, was wir eben hier auch am DECIM sehr stark machen, diese partizipative Forschung, und zwar nicht nur als, wie soll ich sagen, Wohlfühlclaim, sondern tatsächlich, um zu sagen, die haben Beobachtungen, die hochgradig für die analytische Soziologie auch von Relevanz sein können. Wir müssen nur an die herankommen. Und so entsteht quasi sozusagen diese Art reflexiver Forschung.
Naike, ich musste jetzt nochmal daran denken, du hast jetzt sehr stark immer hervorgehoben, so diese Neugier, die Lust auch weiterhin auch Dinge zu begleiten, die Gesellschaft verändert sich, du hast da große auch emotionale Faktoren spielen da eine Rolle, so diese Begeisterung, die man dir auch abspürt. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass du dich auch schon seit mehr als einem Jahrzehnt unablässig und sehr frustrierend abmühst. Also, dass du auch versuchst, schon die Dominanzgesellschaft, wie du es auch teilweise nennst, der klar zu machen, dass Integration und Migration nicht das Problem ist. Dass der Fokus darauf vieles verdeckt, viele Dinge zuschüttet, die eigentlich viel wichtiger wären. Hast du denn dann trotzdem das Gefühl, dass der Groschen auch irgendwann fällt? Du hast vorher schon von einem pädagogischen Anspruch oder Ansatz auch geredet. Wie dann kann man denn sowas durchhalten? Also ohne tatsächlich müde zu werden und einfach die Segel zu streichen.
Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich bin ja nicht alleine. Ihr hattet im vorigen Podcast Benedikt Savoy. Es gibt sehr, sehr viele engagierte Kolleginnen in unterschiedlichen Fächern. Als du eben Simon gefragt hast nach der Wortkonstruktion, musste ich ganz stark an meinen Kollegen Steffen Mau denken, der da drin auch sehr, sehr stark ist, eben durch das Coinen neuer Worte gesellschaftliche Verhältnisse nochmal in einen anderen Blick zu rücken. Und wie gesagt, ich nehme auch tatsächlich sehr viel Kraft, muss ich sagen, durch die Virologinnen in den letzten Jahren, dass die dieses Feld so breit gemacht haben. Die haben uns in den Sozialwissenschaften tatsächlich, ohne es wahrscheinlich zu wissen oder zu ahnen, ganz neue Möglichkeiten gegeben, nämlich zum Beispiel auch in der schnelleren Reaktion. Ja, dass man rauskommt und sagt, so bis hierhin habe ich Erkenntnisse, die sind belastbar, darüber hinaus habe ich noch keine, aber ich äußere mich trotzdem. Ich sage, basierend auf den Erkenntnissen, die ich bis hierher habe, könnte Folgendes passieren. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir können uns plötzlich mehr zutrauen in Aussagen mit dem Recht, sie auch wieder zurückzunehmen, ohne fahrlässig sein zu wollen, sondern sagen zu können, ich erkenne, ich habe mich an dem Punkt geirrt. Und das persönlich empfinde ich als eine unglaubliche Bereicherung für die Wissenschaft. In den letzten Jahren war der Moment, dass ein Irrtum einen alles kosten kann, an Reputation, an Vergangenheit, an überhaupt sozialer Position, was auch immer. Und ich habe den Eindruck, und das hängt vielleicht aber auch mit der Digitalisierung zusammen, Stefanie, da weißt du mehr als ich, auf der einen Seite, das Internet vergisst nichts. Hat man da mal was gesagt, was man 10 Jahre später nicht mehr so meint, wird es schnell ausgekramt und da wird gesagt, das hat sie aber damals gesagt. Umgekehrt lernen das aber die Menschen, dass eben eine Akkumulation an Aussagen auch eben dazu führt, dass in allen diesen Aussagen irgendwas auch stecken kann, was mal nicht so gut lief. Und ich sehe da drin jetzt so ein bisschen optimistisch auf unsere Zunft, dass wir uns eben zutrauen können zu sagen, das weiß ich, das vermute ich nur, vielleicht habe ich mich geirrt, dazu können Sie mich in 2 Jahren befragen oder wann auch immer. Und die Frage von dir, Simon, entsteht ein Frustrationsmoment? Ja, natürlich, der entsteht wahrscheinlich in jedem Beruf, dass man bestimmte Momente mit Scheitern verbindet und derzeit auch tatsächlich, dass man merkt, wie schnell abrufbar solche tiefsitzenden, aversiven, hasserfüllten Gefühle sind, wie schnell die abrufbar sind und wie wenig man damit offensichtlich mit Daten und Fakten reinkommt. Das ist immer frustrierend. Aber wie gesagt, was ich auch sehe, ist, der Transfer, der uns abverlangt wird, der geht ja in mehrere Richtungen. Transfer bedeutet auch, dass wir sozialwissenschaftlich zum Beispiel in die Politikberatung intervenieren, in Zivilgesellschaften Informationen hineingeben oder in Diskussionen treten oder eben auch in Medien und kommunikative Räume. Das sind so die Haupttransferräume, die wir adressieren. Und wenn ich jetzt mal Politik konkret herausnehme, da kann ich sagen, gibt es gerade veröffentlicht ein Gutachten zur Integration in Deutschland. Da wurde eine Kommission eingesetzt. Die Kommission lief zuerst unter dem Working Title zur Integrationsfähigkeit. Und das wurde sehr schnell von den Kolleginnen als irgendwie problematisches Wort, weil Integrationsfähigkeit heißt dann auch Integrationsunfähigkeit. Macht man das Personal fest oder eher systemisch bedingt und so weiter. Und jedenfalls der Bericht ist gerade draußen und es ist schon ein tatsächlich sehr positives Erlebnis darin zu erkennen, dass von Seiten der Bundesregierung ausformuliert wurde, Integration betrifft nicht nur die Migrantinnen und ihre Nachkommen in diesem Land, sondern Integration ist ein Begriff, der die gesamte Gesellschaft adressiert. Dahinter liegen 10 Jahre Arbeit, bis das sich in eine politische Aussage hineinformuliert. Aber wenn ich jetzt rückwirkend darauf schaue, dann sage ich, die 10 Jahre haben sich gelohnt. Und nochmal, das war nicht ich alleine mit dieser Formulierung, Integration ist ein gesamtgesellschaftlicher Begriff, sondern damit hat schon Klaus Bade angefangen, Michael Bommes angefangen. Das war eine große Allianz aus, wenn ich das jetzt so formulieren darf, alten weißen Männern und migrantischen und POC-Personen aus der Wissenschaft und dem Aktivismus. Das war also eine große Allianz, die diese Erkenntnis dann herbeigeführt hat mit beharrlicher Forschung, aber auch beharrlichem Intervenieren in Politik und in Diskurse und Debatten, für die man dann ordentlich was einstecken muss. Aber wenn dann sowas passiert, merkt man, es hat sich gelohnt.
Ich würde gerne an diese Idee der Allianzbildung anknüpfen und zwar nochmal zurückkommen auf einen Begriff, der in deinem Buch sehr stark ist, und zwar den der Dominanzgesellschaft. Das ist ja quasi das Gegenteil zu dem Punkt, den Simon angesprochen hat, die Wort Neuschöpfung. Das ist ein Wort, das ein Begriff, der alarmiert und der wahrscheinlich wahnsinnig viele Widersprüche weckt und sozusagen Gegenpositionierung weckt. Und ich fand es spannend, dass du in deinem Buch schreibst, eigentlich richten sich deine Forschungen häufig an diese Dominanzgesellschaft. Oft jedoch reagieren tatsächlich die Communities, zum Beispiel migrantische Communities oder ostdeutsche Communities, über die du schreibst. Du sprichst also oft mit einem Adressaten, der nicht antwortet. Das Beispiel gerade war ein bisschen anders, ne, wo klar ist, Politik sozusagen ist hier responsiv und sozusagen hört. Nach 10 Jahren gibt es diese Veränderung und nach 10 Jahren kann man sagen, Integrationsfähigkeit ist bitte nicht die Überschrift dieses Dossiers. Auf der anderen Seite sozusagen erlebst du diese andere Realität, dass du häufig dich an eine Dominanzgesellschaft richtest, die dann aber nicht antwortet. Und ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen zu fragen, wie gehst du mit dieser Erfahrung um?
Ja, zunächst mal das Wort Dominanzgesellschaft ist nicht von mir, das ist von Birgit Rommelsbacher. Und das ist sehr stark in ihrem Text zu der Frage, was ist Rassismus, formuliert. Und der Begriff ist auch explizit in unserem Buch, das ich gemeinsam mit Jana Händel geschrieben habe, auch gewählt worden, weil das Wort Mehrheitsgesellschaft ein bisschen irreführend ist, weil Mehrheiten und Minderheiten sind eben auch numerische Fraktionen. Also manche sind mehr und manche sind weniger. Darum geht es uns aber überhaupt nicht. Es geht uns darum, dass eben bestimmte Gruppen mehr Anrecht auf Positionen haben, mehr Sprecherinnenrollen in der Gesellschaft erfüllen, eben auch Diskursmacht besitzen und Strukturmacht besitzen. Dazu gehören nicht alle. Wenn wir jetzt Mehrheitsgesellschaft sagen, wie gesagt, denken wir an eine numerische Mehrheit und haben plötzlich dann diesen Widerspruch zu sagen, ja, aber der arbeitslose Hartz-IV-Empfänger, weißer deutscher Arbeiter, wo hat der denn Macht? Und der fällt aber bei der Dominanzgesellschaft gar nicht mit rein, weil der gehört auch zu einer marginalisierten Gruppe. Die Dominanzgesellschaft ist vor allen Dingen der Teil der Gesellschaft, der Gesellschaft ordnend strukturiert. Und davon ausgeht, dass diese Perspektive nicht nur hegemonial ist, sondern auch normativ die bessere und die richtigere. Und das, finde ich, lässt sich sehr, sehr gut beschreiben an, sagen wir mal, Geschlechterverhältnissen. Frauen sind keine Minderheit und Männer sind keine Mehrheit, numerisch gesehen. Aber Männer haben über Jahrhunderte die Dominanzgesellschaft gestellt, obwohl sie eben numerisch keine Mehrheit waren. Das sind eben vielleicht so die Punkte, als du eben gefragt hast, wo können Begriffe vielleicht präzisieren? Und der Begriff Mehrheitsgesellschaft ist einfach zu schwammig, während in den Begriff Dominanzgesellschaft durchaus auch hineingedacht werden können, irgendwelche ausbeuterischen, was weiß ich, Konzernbesitzer mit türkischem Hintergrund. Das heißt, die können genauso hineingedacht werden in jemand, der reproduziert diese dominante Idee von neoliberalen Strukturen, Ausbeutungsverhältnissen, Geschlechterverhältnissen und so weiter. Und wer hört? Das ist natürlich, finde ich, eine sehr, sehr spannende Frage. Wer hört und wer hört nicht? In den meisten Fällen wissen wir ja, dass die Menschen sich überhaupt nicht angesprochen fühlen, wenn man sie mit einer negativen Kategorisierung adressiert. Also die wenigsten Leute fühlen sich angesprochen, wenn man sagt, die Gesellschaft ist sexistisch strukturiert. Die allermeisten sagen von sich selber, sie sind nicht sexistisch, sie sind nicht rassistisch und sie sind auch nicht klassistisch. Trotzdem wissen wir, dass uns alle das in unserer Sozialisation begleitet hat und es immer eine Frage der kritischen Selbstreflexion ist, zu erkennen, wo habe ich gerade sexistisch gehandelt. Das Albernste finde ich immer zu sagen, oh, ich bin doch keine Sexistin, ich bin doch eine Frau. Ja, also das und das ist eben das genauso, wer fühlt sich dann schon als Angehöriger der Dominanzgesellschaft? Denken wir einfach nur an Friedrich Merz, der sich als irgendwie Mittelschicht beschreibt und sagt, er ist kein Angehöriger einer Oberschicht. Das wissen wir übrigens interessanterweise auch aus der empirischen Sozialforschung, wenn wir Fragebögen schicken zur sozioökonomischen Hintergrundfaktoren, dass die allermeisten dazu tendieren, sich in der Mittelschicht einzutragen, auch wenn sie finanziell ganz weit oben im obersten, bei den obersten 10% sind oder auch bei den untersten 20%. Auch die tendieren dazu, sich in der Mittelschicht einzutragen. Also diese Tendenz zur Mittelkategorie ist durchaus empirisch belegt.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir wollten vielleicht noch eine letzte Frage stellen, bevor wir dir noch die Gelegenheit für ein Abschlussstatement auch geben.
Ich fand es ganz spannend. Am Anfang unseres Gespräches hast du nochmal hervorgehoben, dass es sozusagen diesen stärkeren Anspruch gibt, dass Wissenschaftlerinnen sich auch für Wissenschaftskommunikation engagieren. Und wir haben uns zum Beispiel gefragt, inwiefern braucht es radikal auch neue Formate möglicherweise der Wissenschaftskommunikation, also ins Blaue gedacht, so etwas wie ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr als Komplement zu einem freiwilligen sozialen Jahr oder einem freiwilligen ökologischen Jahr. Oder ist es eher so, dass man sagen muss, also diese ganze Aufregung um Formate der Wissenschaftskommunikation verdeckt vielleicht auch andere, bisschen grundlegendere und weniger spaßige Problemlagen, sage ich jetzt mal.
Also ich habe den Eindruck, dass, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es hat sich im letzten Jahrzehnt sehr viel verändert. Nochmal, der Push wird jetzt nochmal deutlicher durch die Position öffentliche mediale Wahrnehmung der Kolleginnen aus dem Medizinsektor im Zuge der Pandemie, aber auch der ganzen Kolleginnen, die jetzt zu Klimafragen sprechen. Das heißt, im Moment ist es so, dass sehr viele Kolleginnen bereit sind, zu kommunizieren. Und ich halte das aber auch für vollkommen legitim, wenn jemand sagt, ich fühle mich da drin nicht wohl. Ich fühle mich nicht wohl, im Radio oder im Fernsehen zu sprechen. Ich schreibe besser. Das ist tatsächlich etwas, was natürlich jedem selbst überlassen ist. Aber innerhalb der Fächer sieht man tatsächlich auch, dass manche Fächer kaum ins Licht der Kommunikation gerückt werden. Und da ist der Fehler nicht bei den Kolleginnen, sondern da ist halt eben die Aufmerksamkeitsökonomie so gestrickt, dass im Moment, keine Ahnung, sehr viel weniger über vielleicht Literaturwissenschaften gesprochen wird und sehr viel stärker über Medizin oder über Sozialwissenschaften. Wir sind halt immer mittendrin, weil wir unsere Themen generell gesellschaftlich ansprechbar sind oder die Menschen interessieren. Aber wenn wir in Richtung Kommunikation als Toolkit für Wissenschaftlerinnen gehen, dann glaube ich, das ist ja tatsächlich schon so, dass man das in der Schule auch mittlerweile lernt. Ich sehe das an meinen eigenen Kindern, die müssen alle schon ab der 7., 8. Klasse PowerPoint-Präsentationen machen. Das hatten wir nicht, dass wir so vor den Klassen präsentieren, üben mussten, wie man fluid spricht, wie man etwas angenehm darstellt, Bilder reinnimmt, nicht mehr als 5 Bullet Points reinsetzt und so weiter. Also das lernt man tatsächlich auch schon in der Schule, dass Kommunikation ein großer Schlüssel ist, um eben seine Themen setzen zu können.
Vielen herzlichen Dank, Naika, für diese wirklich spannenden Einblicke, auch für den Optimismus, den du ausstrahlst. Der ist ja heutzutage auch immer nicht unbedingt so üppig gesät in vielerlei Kontexten, sage ich jetzt mal. Und wir wollten dir, bevor wir schließen, noch die Gelegenheit geben und dich einladen, wenn du das möchtest, zu einem Abschlussstatement für engagierte Wissenschaftlerinnen. Möchtest du uns noch irgendwas mitgeben, vielleicht doch nochmal warnen oder auch Mut machen oder vielleicht irgendwas dazwischen oder uns noch eine Wortneuschöpfung vielleicht sogar mitgeben? Dann würden wir uns darüber noch sehr freuen.
Ja, also vielen Dank. Ich würde gerne mitgeben, dass tatsächlich man sich nicht von diesen frustrierenden Rückschlägen demotivieren lässt. Das heißt, sobald man öffentlich wird, gibt es auch Reaktionen. Das ist selbstverständlich, sonst wäre man ja gar nicht öffentlich geworden. Also man ruft ja nicht in einen Raum, ohne dass es zurückhallt. Die Resonanz, die zurückkommt, ist manchmal positiv, manchmal negativ, manchmal ist sie auch destruktiv. Also es gibt auch wirklich große Hassresonanzen. Und ich weiß, dass das für jede Kollegin, die damit das erste Mal konfrontiert ist, eine große psychologische Belastung ist. Ich glaube aber, dass man erkennen muss, dass das auch eine Strategie ist, Menschen mundtot zu machen und dass man im Grunde genommen dabei sich Hilfe suchen muss bei anderen Kolleginnen, auch in der Kritik, selbst wenn die Kolleginnen sagen, ich hätte das in dem Moment nicht so formuliert, das war vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich stehe trotzdem zu dir. Ich glaube, das müssten wir auch alle gegenseitig lernen, dass es unbedingt in solchen Momenten auch Solidaritätszeichen braucht, weil man darunter auch zerbrechen kann. Aber was ich eben wichtig finde, ist mitzunehmen, dass nur durch diese öffentlichen Äußerungen das eigene Wissen, was wir akkumulieren, was eben unser Privileg als Forschende und als Wissenschaftlerin ist, auch seinen Weg bahnen kann in eine breitere Öffentlichkeit, dort auch gehört werden wird und dort eben auch nochmal Anstoß ist für Debatten, die andere untereinander führen. Also insofern halte ich das, würde ich gerne sagen, ich schließe absichtlich mit Optimismus, weil ich habe selber auch schon sehr pessimistische Phasen immer wieder und das kommuniziere ich ja dann auch. Aber ich glaube, dass es relevant ist, dass man weiß, das Ganze geht nur mit Unterstützung. Wie gesagt, ich habe das alles jetzt auch nicht alleine gemacht, sondern ich habe mich an vielen Kolleginnen orientiert, die vor mir schon Handlungsmacht sich selbst gegeben haben, um eben solche Sprecherinnenpositionen zu haben. Ich habe mich an aktivistischen Sprecherinnen orientiert und ich habe auch Halt gesucht bei etablierten Kollegen und Kolleginnen. Auf jeden Fall glaube ich, dass dieses sich solidarisch gegenüberstehen, gerade bei diesen Momenten, wo man öffentlich kommuniziert, dass das sehr wichtig ist und wir das, wenn einer Kollegin oder einem Kollegen so etwas passiert, dann durchaus auch nochmal dieser Person gegenüber mitteilen können. Per Mail, per Anruf, per WhatsApp, was auch immer. Und danke euch, dass ihr die Möglichkeit gibt für ein solches Format. Vielen herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Maike Fotan, für das Gespräch.
Danke euch.